Wollen wir unsere Nachmittagsstunde beginnen? Wir wollen zu Anfang miteinander beten. O Gott und Vater, wir danken dir, dass du der große, allmächtige, wunderbare, der unvergleichliche, herrliche, beglückende Gott, dass du nur Liebe bist. Und dass alles, was du tust, Barmherzigkeiten sind von allen Seiten. Und dass dein Herz bewegt ist mit allem, was uns bewegt. Uns trifft kein Schmerz, der nicht trifft dein Herz. In all unserer Bedrängnis bist du bedrängt. Und du hast mehr Interesse an uns als wir selbst. Und du liebst uns unvergleichlich mehr, als wir uns selber lieben könnten oder irgendein Geschöpf. Wir danken dir. Und in Christo Jesu, deinem Sohn, unserem Herrn und Haupt, hast du uns alles geschenkt, was wir brauchen. Hast du alles längst zuvor ersehen, zuvor bereitet. Dir sind alle unsere Wege bewusst vor Grundlegung der Welt. Hast du sie gesehen? Bestimmt, verordnet, festgelegt und führst uns nun zu einem unaussprechlich hohen Ziel der Vollendung und der Verklärung. Und du siehst, dass wir im bösesten aller Äonen stehen. Du siehst den Zusammenbruch, die Angst, die Not, die Schuld, die Schande, das Weh. Du siehst aber auch die Heiligen, die dir ganz hingegeben sind. Mehr als 7.000, mehr als 700.000 haben ihre Knie nicht gebeugt vor dem Baal von Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Wir danken dir, dass du alles führst und leidest nach deinem Recht und deiner Gerechtigkeit und dass du mit deiner ganzen Schöpfung wunderbare Bündnisse geschlossen hast. Und dass diese Bündnisse zu Verheißungen werden und die Verheißungen alle in Erfüllung gehen. O Gott, wie groß bist du, wir beten dich an. Lass etwas von dieser deiner Macht und Kraft heute Nachmittag hereinbrechen in diese Stunde. Du siehst, wir vermissen so viele liebe Menschen, die jetzt weg sind, um sich zu erholen in den Feiertagen. Aber du wirst auch uns, die wir jetzt zu Hause geblieben sind und hier sind, reich segnen und uns Kräfte und Freuden, Wonnen und Seligkeiten geben, weit über alles Menschliche, Bitten und Verstehen hinaus. Segne all die lieben Freunde und Geschwister, die nicht hier sind, wo sie auch sein mögen. Gib ihnen in diesen beiden Tagen einen besonderen Segen und lass sie dein Nahesein verspüren. Und segne auch uns heute und morgen und fange jetzt an, uns den Quell deines Wortes aufzutun und lass uns den Hauch, das Wehen und Wirken deines Heiligen Geistes lösend, befreiend, beseligend erfahren. Du hörst unser Gebet und du tust mehr, als wir bitten und verstehen können. Anbetung sei dir für alles, ja, in Wahrheit für alles. Halleluja, Amen. Meine lieben Geschwister, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, ich grüße euch, freue mich, dass ihr gekommen seid. Und möchte nun zu Anfang heute über das Thema etwas sagen, die sieben Bundessymbole Gottes. Was das ist, werden wir im Lauf meiner Ausführungen verstehen. Wir werden tiefer hineinsehen dürfen in Gottes Wesen und wirken und walten und werden innerlich reicher und froher werden, wenn wir diese Symbole, besonders das letzte, das uns besonders gilt, miteinander betrachten werden. Öffnen wir unsere Herzen, damit Gott uns füllen kann aus dem Überstrom seiner Gnaden und Segnungen und uns so viel Licht und Freude und Lösung schenken kann, dass unser Leben voll Loben und Danken wird und bleibt, bis der Herr kommt. Ich gehe zum ersten Symbol, dem adamitischen Bund. Vielleicht werdet ihr sagen, adamitischen Bund habe ich noch nie gelesen. Hat ein Gott mit dem Adam einen Bund gemacht? Wir werden hören. Ich lese aus Hosea 6. Hosea 6, Vers 1 bis 7. Hören wir. Kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Und er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben und am dritten Tage uns aufrichten. Und auf diese Weise oder so oder auf diese Weise werden wir vor seinem Angesicht leben. Seit der Geburt Christi sind etwa rund 2000 Jahre vergangen. Nun sind aber 1000 Jahre vor dem Herrn wie ein Tag. Und deshalb heißt es, er wird nach zwei Tagen, nachdem er seinen Messias geschickt hat, uns wiederbeleben. Und der Anfang von der Wiederbelebung Israels ist ja geschehen. Und wir haben ihn ja miterlebt. Und werden sehr bald, wann kann ich euch leider nicht sagen, ich kann euch leider keine Termine nennen. Ich kann euch aber Wesentlicheres und Wichtigeres als Termine sagen. Ja, und bald sind die zwei Tage zu Ende und dann kommt der neue Tag, das neue Jahrtausend, das tausendjährige Reich. Wir haben also hier in diesem Vers 2 die Darstellung der Geschichte Israels seit dem Kommen seines Messias, den es verworfen hat, ans Kreuz geschlagen hat. Ohne Wissen und Wollen die geheimen Gedanken des Heils und der Rettung ausgeführt hat. Er wird uns nach 2000 Jahren oder nach zwei Tagen beleben, und das erleben wir ja jetzt mit, stehen wir ja mittendrin, seit 1948, und am dritten Tage uns aufrichten, das sind die Wonnen und Seligkeiten des tausendjährigen Reiches da, die viel größer sind, als wir ahnen, aber noch längst noch nicht das Vollkommene sind, was wir, die Gemeinde, Körpers des Christus und zuletzt das Weltall erleben. Das sind Aspekte, das sind Ausblicke, die sind unerhört. So etwas ist nie in den Sinn eines menschlichen Philosophen oder eines Dichters gekommen. Das sagt nur Gottes Wort. Das enthält die stärksten, tiefsten, dynamisch geladensten Kräfte unserer Erneuerung. Wenn wir es glaubend hören und ins Herz nehmen und dafür danken und drinnen bleiben, dann werden wir ein Wunder nach dem anderen erleben. Ich lese weiter, Vers 3. So lasst uns denn den Herrn erkennen, ja, lasst uns jagen nach seiner Erkenntnis. So heißt es genau. Lasst uns jagen nach seiner Erkenntnis. Die Menschen jagen heute allerlei Dinge nach. Dem Geld, der Lust, der Ehre und dem Tanz und dem Betrug dieser Erde zu jagen nach und suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Aber hier steht, lasst uns ihm nachjagen, lasst uns seine Erkenntnis. Erkenntnis heißt der liebesmäßige Umgang. Das ist das genaue Wort für Epignosis, für Erkenntnis. Wir sollen einen Liebesumgang mit Jesus haben, pflegen und darin die höchsten Wonnen erleben, die es überhaupt gibt. Was wir auf Erde hier an Wonnen haben, das ist nur ein Rauschen, ein Wahn. Alle Schönheiten, alle Reichtum, alle Macht und alle Ehre und alle Lust vergeht und verweht, verfällt und verfault. Aber die Wonnen und Seligkeiten, die wir haben in der Epignosis, in der Vollerkenntnis, das heißt im Liebesumgang mit Gott und seinem Sohn, sind unbeschreiblich. Und ich bin überzeugt, dass die meisten in unserer Mitte, vielleicht alle, ich weiß es nicht, das haben, Stunden haben, Zeiten haben, Tage, Wochen, Monate haben, wo sie bewusst in der Gegenwart des Herrn stehen und den süßen Duft seines Naheseins empfinden, sodass sie manches Mal, einige unter uns, vor Freude weinen. Wer das noch nie getan hat, der hat noch nicht die ganze Emotion, das heißt seelische Erregung und Bewegung, in die uns die Gegenwart Gottes versetzt, noch nicht diese ganze Klaviatur kennengelernt. Es gibt Dinge, da wir erschrecken vor der Heiligkeit Gottes. Dinge wie Lauheit, Frägheit, Untreue oder gar Sünde, da erschrecken wir und liegen am Boden und schreien, oh Gott, ich bin nicht wert deines Erbarmens, zertritt mich mit deinem heiligen Fuße. Das ist schlimm und heilsam zugleich. Aber es gibt auch eine Wonne, eine Seligkeit und Süßigkeit, die unbeschreiblich ist. Und alle Märtyrer haben das empfangen und empfunden, sodass sie, wenn sie zum Beispiel verbrannt wurden, man hat auch viele Berichte darüber aus den Märtyrerakten, wenn sie zum Platz der Verbrennung geführt wurden, dann sind sie mit Halleluja und Lob und Dank hineingelaufen in die Flammen. Nicht fortgerannt. Ja. Ich habe genug solcher wahren Berichte überliefert und bestätigt, sogar durch irdische Obrigkeiten, solche Berichte gelesen. Wenn wir in die Lage kommen, wo wir gar nichts mehr haben und dem schrecklichen Tod entgegengehen, dann empfangen wir die ganze Süßigkeit und Innigkeit und Seligkeit der Gottes- und Christusnähe, wie wir sie vorher bei unserem Wohlleben, das wir ja alle mehr oder weniger führen, nicht haben. Ja, aber ich will weiterlesen. Deshalb lasst uns den Herrn erkennen und nach ihm und jagen nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der die Erde benutzt. Die feinste Bewässerung der Erde geschieht durch den Tau. Und Gott sagt, ich will euch sein wie der Tau. Der Tau ist besser als ein Sturmregen, der daherpeitscht und vielleicht Getreidefelder umlegt und Dächer abdeckt und Bäume entwurzelt. Gibt's auch? Das macht der Sturm. Das ist ein Bild für den Zorn Gottes. Aber der Tau ist ein Bild für die Güte und Liebe und Milde Gottes. Ich will euch sein wie der Tau. Dann wird alles Tau frisch. Wenn ihr einmal an einem Sommermorgen ganz früh bei Sonnenaufgang eine Wiese gesehen habt, wie da an jedem Gräslein so viel Tautröpflein hingen und jedes Tautröpflein hat die Sonne wieder gespiegelt. in allen Farben des Regenbogens. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe das öfters erlebt. Ich gönne mir dann und wann diese große Freude, dieses herrliche Schauspiel, wie es heute in keinem Schauspielhaus aufgeführt wird. Dieses Wunder, das Antlitz Gottes zu sehen, im Tröpflein, im Tautröpflein an einem Gras. Da spiegelt sich die ewige wahre Sonne mit Millionen von Sonnen. Ja, ich will euch sein wie ein Regen, Früh- und Spätregen. Übrigens haben die beide schon in Israel wieder eingesetzt. Ein Zeichen, dass die letzte Zeit angebrochen ist. Und auch im Tau. Ich will euch sein wie der Tau. Ein wunderbares Wort. Das nur nebenbei. Ich lese meine Stelle zu Ende. Was soll ich dir tun, Ephraim? Das ist ja einer nur der 10 Stämme Israels, Ephraim. Aber der wird oft wegen seiner besonderen Sünde als für ganz Israel genannter Name Ephraim, Ephraim, Frankreich, gilt für Frankreich, nebenbei bemerkt, Ephraim. Was soll ich dir tun, Juda, als Lob Gottes? Da eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der früh entschwindet. Wir sehen also, dass der Tau auch ein Bild für etwas ist, was rasch entschwinden kann. Der Tau verschwindet rasch, wenn die Sonne heiß wird, ist kein Tau mehr da. So ist eure Frömmigkeit. Wenn die Trübsalshitze kommt, ist die Frömmigkeit zu Ende. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, habe sie getötet durch die Worte meines Mundes, und mein Gericht geht hervor wie das Licht. Denn an Frömmigkeit habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfern und an Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Sie aber haben den Bund übertreten, wie Adam. Bitte, da haben wir es. Sie, Israel, hat den Bund übertreten wie Adam. Adam stand also in einem Bundesverhältnis mit Gott und hat diesen Bund übertreten. Haben treulos gehandelt, bis hierher. Ich habe dieses Wort gelesen, um euch zu zeigen, dass Adam im Bundesverhältnis zu Gott stand, aber den Bund übertreten hat. Und genauso wie Adam es gemacht hat, hat es auch Israel gemacht. Denn Israel stammt von Adam ab. Sem, Am und Japheth. Und das Hauptvolk von Sem oder Shem, das ist Israel. Und dazu kommen noch die anderen Völker, die jetzt mit ihm im Kriege liegen. Das ist alles riesig interessant. Nun mache ich euch auf Folgendes aufmerksam. Das Bild oder das Symbol für den Bund mit Adam war das Lamm. Das sehen wir an den beiden erstgeborenen Söhnen Adams. An den beiden, Kain und Abel. Abel, der hat das gewusst, dass das Bundessymbol für die Menschheit mit Gott das Lamm ist. Der Abel hat das gewusst. Der Kain, der hat es vielleicht auch gewusst, aber hat an die Stelle des Lammes die Kraft seiner Arbeit, sein eigenes Wirken gesetzt und hat dem mit Schweiß, dem verfluchten Erdboden, köstliche Früchte abgerungen und hat die Gott dargebracht und hat Gott gesagt, ich rede jetzt im Bilde, siehst du, ich habe mich angestrengt, ich habe ein Opfer gebracht, ja, das habe ich geschafft, das habe ich geleistet. Der Abel hingegen, der sagte, ach, ich bin im Herzen böse. wie mein Vater und meine Mutter. Was soll ich opfern? Wie soll meine Bosheit aus meinem Herzen herauskommen? Und da erinnerte er sich an den Bund, den Gott mit seinem Vater Abel gemacht hat, Adam gemacht hat. Denn der Adam, der hat das sicher oft erzählt, der Adam wurde ja ziemlich alt und hat seinen Kindern und Kindeskindern und Kindeskindeskindern, Urenkeln allerhand erzählt. Und das ging dann durch die Tradition, die Überlieferung in das Erkenntnisgut der anderen ein. Wenn man mal diese Linie verstanden hat, kann man vieles begreifen in der Bibel, was uns sonst unbegreiflich erscheint. Dass ja all diese ersten Menschen das, was sie erlebten, mit Gott weitererzählt haben. Die haben das nicht für sich behalten. Oh, die haben davon gesprochen. Haben keine äußere Politik gemacht wie wir. Denn es gab ja außer ihnen zunächst nur wenig, eine Handvoll Menschen, die dann rastig vermehrt. Das alles ist sehr interessant. Und meine Brüder und meine Schwestern, wir als Gläubige, wir sollten schärfer und klarer denken können als die Welt, weil wir den Geist Gottes haben und weil wir das Wort haben und weil wir mit erleuchteten Augen des Herzens hineinsehen in Dinge, von denen die Welt nichts weiß. Also noch einmal, der Kain, der hat geleistet. Der hat Orgel gebracht und hat geglaubt, er könne damit Gott zufriedenstellen. Und deshalb haben auch die fast alle Künstler, die beiden opfernden Brüder darstellen, die lassen den Rauch von dem Opfer des Kain unten bleiben auf der Erde. Aber den Rauch von dem Lamm des Abel, dann lassen sie aufsteigen zu Gott. Denn der Rauch ist auf der einen Seite ein Bild der Qual, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und auf der anderen Seite ist der Rauch, der Weihrauch, der süße Duft des Gebetes, der für Gott ein Wohlgeruch ist. Wenn du betest, wenn du anbetest, auch wenn du in der Fürbitte stehst für andere Menschen, so empfindet Gott, jetzt zitiere ich ein Gotteswort, mit seiner Nase den Wohlgeruch des Gebetes. Wir bereiten Gott einen Wohlgeruch. Und deshalb gehen wir einmal ein zu ihm. Und eines der Kennzeichen für jene Welt, für jene herrliche Welt, in der wir vielleicht sehr bald sein werden, ist eine Stätte des Wohlgeruchs. Und ich habe oft spöttern gesagt, die Hölle ist ein Ort des Gestankes. Da stinkt's. Und der Himmel ist ein Ort des Wohlgeruchs. Das sind zwei Dinge, die stehen geschrieben. Alles, was Gott fern ist, ist Verwesung. Und alles Verwesende, das riecht sehr übel. Meine Freunde, Adams Bund zielte auf das Lamm. Und das hat der Abel gewusst und hat sich erinnert, das hat der Vater erzählt, sein Vater Adam, und deshalb hat er ein Lamm gebracht. Kain hat eigene Leistung gebracht. Bitte, was wollen wir Gott bringen, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir heute zu ihm gerufen werden? Ich habe manches Mal dann und wann erlebt, dass Leute aus der Versammlung herausgingen und wurden überfahren. Habe ich verschiedene Mal schon erlebt. Die einen waren sofort tot und die anderen, die waren dann schwer verwundet und so weiter. Der tot war, das war in Berlin, ein buckliger Mann mit einem Auswuchs da am Kopf, hässlicher Mann, der hat mich geradezu beschworen in der letzten Versammlung, die ich hielt, an einem Sonntagabend, einer Bibelwoche, und gesagt, Bruder Heller, du Du musst mit mir sprechen. Du musst mir zur Verfügung stehen. Da sage ich, guck doch mal, da draußen stehen 40, 50 Leute, die wollen sich verabschieden, wollen mir die Hand drücken und wollen mir noch einen Auftrag geben und einen Gruß. Jetzt hab doch mal Vernunft. Nein, sagt er, du darfst dich diesen Leuten nicht widmen, du musst dich mir widmen. Und er hat mich so innig, so angefleht, dass ich sagte, gut, und hab dann, also ihr Lieben, Gott segne euch, ich habe jetzt noch eine wichtige Aussprache, und hab die Leute fortgeschickt. Die haben da ein bisschen gebrummelt. Und dann hat er, aber das habe ich euch, wenn ich mich recht erinnere, schon einmal erzählt. Nicht? Ja, das ist gleich zu Ende. Dann hat er eine Totalbeichte abgelegt. Schon seit Jahrzehnten die christlichen Versammlungen besucht. Und in heimlicher Sünde und Schande gelebt. Schrecklich. Schrecklich. Und das kam heraus. Und er war erschüttert. Und dann nahm ich seinen Kopf und legte ihn an meine Brust und sagte, komm, sag mir alles. Sag mir alles. Wir bringen es dem Heiland. Der nimmt es weg, der nimmt es bestimmt weg. Und das war eine ganz dramatische Sache. Und endlich haben die Tränen aufgehört und er konnte das Evangelium, was er seit Jahrzehnten gehört hatte, endlich im Herzen fassen. Und endlich kam es zum Durchbruch. Und sein Angesicht leuchtete. Sein Angesicht leuchtete. Er fiel mir um den Hals. Ich gab ihm den Bruderkuss und er ging weg. Und ich fuhr am nächsten Morgen früh weg und las nach 2 Tagen einen Zeitungsausschnitt, dass er direkt entweder Möbelwagen oder war sonst etwas. Nein, es war ein anderer Wagen. Er ist in einen Wagen hineingelaufen, als er rausging aus der Versammlung. In einen schweren Wagen. Und war sofort tot. Was ein Glück, dass der noch gekommen ist. Sonst wäre er mit all der Last hinübergegangen. Und was ihn auf Erden, zum Beispiel jetzt, in diesem Augenblick, in einem Moment erledigt werden kann, durch eine Vollhingabe an Gott, indem man aufhört, Theater zu spielen und das Letzte und Geheimste und Tiefste herausgibt. Dazu sind in der Ewigkeit oft Äonen notwendig. Und umgekehrt. Der reiche Mann wurde, als er starb, im nächsten Augenblick verwandelt in einen Missionar. Herr, ich habe noch 5 Brüder. Sende den Lazarus, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Das sind Dinge, die müssen wir bedenken. Also es gibt Sachen, die sind im Augenblick in der Ewigkeit, zum Beispiel unsere Vollendung. Vollendung vollzieht sich in einem Augenblick, sobald wir Jesus sehen, sind wir ihm gleich. Wir werden ihm gleich sein. Jetzt kommt die Begründung, denn wir haben Jahrtausende lang unseren Charakter verbessert durch Yoga-Übungen und so weiter. Ach, dummes Zeug, denn wir sehen ihn, wie er ist. In dem Augenblick sind wir ihm gleich. Da steht geschrieben, 1. Johannes 3. Ja. Ich sage also, das Lamm ist das Symbol Adams und für alle, die von Adam abstammen. Für alle. Das Lamm. Und das hat Abel gewusst und gehandhabt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde, jetzt heißt es nicht der Menschheit oder der Tierwelt, sondern des Kosmos hinwegnimmt. Johannes 1, 29. Gleich wie in Adam alle sterben, also werden in Christo alle ins Gottesleben hineingezeugt werden. Du bist mein Sohn, sagte Gott. Heute habe ich dich, und jetzt übersetze ich frei, aber richtig, gezeugt und geboren. Psalm 2, sagt Gott zu Jesus. An einem Tag ist Jesus gezeugt und geboren. In einem Augenblick. Oh, haben wir eine Ahnung, wie das funktioniert in der wahren Welt, welch eine Macht und Gewalt und Pracht nach ganz anderen Gesetzen als unsere schwerfälligen Gesetze in der Materie. Der adamitische Bund hat als Grundlage das Lamm. Und alle haben den Bund übertreten wie Adam. Wir sind alle von Adam und stehen im Gericht und haben die Wahl, den Weg Kains zu gehen, unsere eigenen Leistungen vor Gott zu präsentieren, oder wie Abel: ich habe den Tod verdient. Ach Herr, nimm an meiner Stelle dieses Lämmlein an, dieses reine Lamm, mein schönstes Lamm, mein Lieblingslamm, das immer seinen Kopf auf meine Schenkel legt. Nimm es an. Ja, und das hat er getan. Schoßkind ist eine der Übersetzungen für das, was Jesus bei seinem Vater war. Schoßkind. Eine. Der eigentliche hebräische Text sagt Amen. Aber das kann auch als Schoßkind gedeutet werden. Das nur am Rande. Zweitens, ich will euch ja alle Bündnisse sagen in dieser Mittagsstunde. Der noachitische Bund, der wurde mit Noah geschlossen. Da gab es ein neues. Von Noah an gab es neue Gesetze, nicht nur in der Ernährung, sondern da waren auch gewisse Dinge abgeschlossen. Zum Beispiel die Zeugungen von Engeln und Dämonen aus den Himmelswelten mit den Töchtern der Menschen. Die hatten die Menschheit verderbt. Und da sagte Gott: Schluss! Allein Noah, seine Frau und seine Söhne und deren Frauen, das waren zusammen acht ist die Zahl der Auferstehung oder der Neuordnung aller Dinge. Das war eine neue Welt. Denn die Wasser standen bis über die Spitzen der Berge der ganzen Erde. Die Wissenschaft, in Anführungszeichen, hat bewiesen, in Anführungszeichen, dass die Sintflut nur so eine kleine Überschwemmung war. Nein, die Schrift sagt anders. Über die Spitze aller Berge der Erde, der höchsten Berg, stand die Sintflut. Alle ertrunken, alle in den Tod gegeben. Und nun gab es eine neue Menschheit mit neuen Gesetzen. Und das Symbol für den Noah, wer kann es raten, was ist das? Jawohl, das ist der Regenbogen. Hat eine tiefe und wunderbare Bedeutung. Ja. Ich lese euch das vor, wenigstens ein paar Verse. Nebenbei bemerkt, das Wort für Bogen, es steht nicht Regenbogen, es heißt einfach Bogen. Und dieses Wort, Quefet, bedeutet sowohl den Schießbogen als Waffe, aber auch den Regenbogen Gottes. Das ist dasselbe Wort. Dasselbe Wort. Ich werde einen Bogen setzen. Wir würden sagen, ein Schießbogen oder ein Bogen heißt einfach. Es war aber ein Regenbogen. Ich will euch aber dafür einige Sachen vorlesen aus der Schrift, weil ihr ja nicht meinen Ausführungen zu glauben braucht, sondern der Schrift glauben sollt. Ich verkünde ja das Wort Gottes und nicht meine Ideen und Gedanken und Fantasien. Fällt mir gar nicht ein. Und will auch nicht auf euren Gefühlen da Klavier spielen. Ich könnte euch eine ganze Reihe tragischer Geschichten, die ich zum Teil selbst erlebt habe, erzählen, dass euch die Tränen kommen. Das könnte ich machen. Das wäre mir eine Sünde. Das darf ich nicht. Ich habe euch das Wort Gottes zu sagen, in seiner ganzen Herbheit und Strenge, aber auch in seiner ganzen Innigkeit und Süßigkeit und Totalität der Gnade und Liebe. Das habe ich euch zu sagen. Ja. Ich lese also aus 1. Mose 9 einige Verse. 1. Mose, Kapitel 9, und Vers 8, sagen wir, bis etwa 14. Dort steht geschrieben. Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sagte, siehe, ich errichte meinen Bund mit euch, also ein neuer Bund. Ein neuer Bund, der noachitische Bund. Der adamitische Bund, der war gebrochen, konnte nicht repariert werden. Jetzt kommt der noachitische Bund. Mit euch und euren Nachkommen nach euch und mit uns, jetzt gibt Acht, mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist. Der noachitische Bund ist nicht nur mit den Menschen, der ist auch mit den Vögeln und Fischen und Tieren geschlossen. Das wissen auch die wenigsten. Und siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit eurem Samen oder Nachkommen nach euch. Und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Gevögel, an Vieh, an allem Getier der Erde bei euch, was irgend von allem Getier der Erde aus der Arche gegangen ist. Und ich errichte meinen Bund mit euch. Und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut. Hier ist das Zerstörungselement Nummer 1 auf die Seite gesetzt. Das ist das Wasser. Wasserschäden sind schlimmer als Feuerschäden. Sagt euch jeder Feuerwehrmann. Wenn ein Häuschen brennt und es wird gelöscht, dann sind die Schäden, die die Löscharbeiten vornehmen, die sind schlimmer als die, das, was das Feuer getan hat. Das ist eine bekannte Tatsache. Und das zweite Zerstörungselement ist das Feuer. Das erste ist das Wasser. Die ersten Welten sind aus Wasser, im Wasser entstanden durch kolossale Tragödien. Diese Wassertragödien sind viel grauenhafter als die Feuertragödien. Im Feuer kann man davonlaufen, Wasser nicht. Das Wasser läuft hinter uns her, wenn es überschwemmt. Und nun sagt Gott, von jetzt an gibt es keine Zerstörung mehr durch Wasser, keine Flut mehr soll die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes. Jetzt kommt's. Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch. Und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, also auch Tiere, auf äonische Geschlechter hin. Äon heißt Zeitalter. Meinen Bogen setze ich, in die Wolken. Und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, also wenn es regnet, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen. Habt ihr mal gesehen, wenn Regenbogen entsteht, wenn ein Kind vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren zum ersten Mal in seinem Leben einen Regenbogen sieht. Ja, das ist ein Erlebnis. Schade, dass die meisten Eltern nicht ihm erklären können, was das bedeutet. Ja. So soll der Bogen erscheinen und ich werde meines Bundes gedenken. Zu seiner Erinnerung, ich, die Menschen, die wenigsten denken, aha, das ist der Bund, den Gott geschlossen hat mit den Menschen und den Tieren und allem, was lebt, dass er nicht mehr durch Wasser, diese grausamen Wasserfluten, die Erde vernichten will. Auch diese Erde wird nicht im Wasser untergehen, auf der wir jetzt leben. Die frühere Erde, die ist im Wasser untergegangen. Das steht in den Petri-Briefen. Ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleische. Es gibt Fleisch der Vögel und gibt Fleisch der Fische und gibt Fleisch der vierfüßigen Tiere und gibt Fleisch des Menschen. Sagt die Schrift, das Auferstehungskapitel. Und Gott hat seinen Bund geschlossen mit allem Fleisch, gegen das wir oft so stumpf und unwissend sind. Der Mensch und das Tier, das ist ein wunderbares Kapitel, wovon leider wenige etwas wissen. Ja, wir sind die Erlöser der Tierwelt, aber davon will ich nicht reden. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. Und der Bogen wird in den Wolken sein und so weiter. Ich habe also das zweite Bundessymbol genannt, das ist der Bogen, der Regenbogen. Wir lesen vom Regenbogen im Ezekiel, in Offenbarung und so weiter. Verschiedenen Stellen werdet ihr finden durch eine Konkordanz. Dieser Regenbogen erinnert Gott, Gott erinnert sich selbst und denkt dann in besonderer Weise daran, dass er mit uns den Bund gemacht hat, nicht mehr durch die grausamen Wasserwogen ersäuft zu werden, wie es damals war. Die erste Welt ging unter und die Sündflut war nur ein kleines Nachspiel von dem Untergang der ersten Welt. Die ist durch Wasser, aus Wasser gekommen und die Erde, die Finsternis war über der brodelnden Tiefe oder über den Angesichtern des Abgrundes. Der Abgrund hat auch seine Angesichter und darüber waren die Fluten. Wir können uns das gar nicht vorstellen in seiner ganzen gewaltigen, tragödienhaften Grausamkeit. Nur ein richtiger Bund. Auch der ging vorbei und dann hat Gott einen Menschen rausgeholt aus der Menschheit, die immer tiefer sank. Noahs Kinder, da war auch nicht alles in Ordnung. Da gab es viel Sünde und viel Schuld und viel Fluch. Und die Sünde wurde immer größer und der Abfall wurde gewaltiger und die Gottentfremdung wurde immer stärker. Auch jetzt, die Zeit, in der wir jetzt leben, da geht es ja mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Ja. Ich habe x-mal gehört, die Welt war immer so schlecht. Das ist nicht heute mehr so. Die Welt war immer so. Nein, die war nicht immer so. Es gab Zeiten, die waren friedlich und lieblich und schön. Ich habe die Zeit von 1914 erlebt. Das waren schöne, friedliche Zeiten. Ja. Aber es hat keinen Wert, mit Leuten zu disputieren und debattieren. Wir sagen ihnen den Plan Gottes, wir bieten ihnen das Heil an, wir stellen sie vor die Entscheidung, was sie tun, ist ihre Sache. Aber sein Wort durch euren Mund wird nicht leer zurückkommen, auch wenn es aussieht wie eine Tragödie. Ich will euch jetzt, ich habe mit vielen, vielen Menschen im Eisenbahnzug gesprochen. Auf der Fahrt von München hierher habe ich mit einer ganzen Reihe von Menschen gesprochen. Nicht von München hierher, von Wormsee hierher. Ja, ich will euch mal erzählen, wie ich eine Niederlage erlitt, einen Bankrott, eine Blamage. Wer nicht den Mut hat, zu erzählen, wie er sich blamiert, und nichts fertig bringt und eine Niete und ein Versager ist, wer das nicht kann, der weiß gar nicht, was Gnade ist. Also ich erzähle euch, ich habe euch schon mehr erzählt, wo ich ein Versager war. Ja. Einmal im Bahnhofshalle von Karlsruhe und einmal im Zug war das kurz. Ich sitze an meinem Platz und da sehe ich einen Mann vorbeigehen mit einem todtraurigen, verbitterten Angesicht, das mich sparte. Ich sagte, dieser Mann, man meint, er wollte ein Selbstmord begehen oder einen Mord, wie der Mann aussieht, boshaft und dabei tief traurig. Mich hat es gepackt. Und da hieß es in meinem Herzen, geh hin, geh dem nach, der ging vorbei an meinem Abteil. Geh nach, sprich ihn an und sag ihm, ein Wort von Jesus. Nenne den Namen Jesus. Na, ich habe mich dann durchgedrückt und wie ich rausgebracht habe. Und da wollte ich wieder auf meinen Platz. Und da sagte der Herr, du Faulenzer. Du Faulenzer. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ihm nachgehen? Da habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Ich bin wirklich ein Faulenzer. Und da bin ich, habe ich. Und dann sah ich ihn wieder ganz am Ende. Sah ich ihn gerade, wie er da von einem Wagen an den Angekuppelten gehen wollte. Und da habe ich mich dann durchgerückt, verzeihen Sie bitte, entschuldigen Sie, und habe mich durchgewurschtelt und endlich war ich bei ihm. Und da habe ich meinen Arm, meine Hand auf seinen Arm gelegt. Und da habe ich meinen Arm, meine Hand auf seinen Arm gelegt und habe gesagt, Sie sehen so traurig aus. Haben Sie etwas, was Sie bewegt? Was wollen Sie? Sagt er und stößt meinen Arm zurück. Da sage ich, ich will Ihnen sagen, dass Jesus Sie lieb hat. Ich bin Kommunist. Ich will nichts wissen von diesem Zweig. Da sage ich, Sie sehen so traurig aus. Sie sollen froh werden. Sie sollen glücklich werden. Ich bin Kommunist. Ich will nichts wissen, sagte er und gab mir einen Stoß und schleuderte. Ich hatte dann inzwischen wieder meine Hand. Man muss mit den Menschen Kontakt suchen. Das ist rein. Bei Kindern kann ich die Hand aufs Haupt legen, bei Kleinkindern. Aber bei solchen Menschen nicht. Dann könnte der Dämon auf mich übergehen. Das habe ich schon erlebt. Die Hand lege niemand schnell auf. Das heißt nicht, die Hand lege niemand auf. Nein, nein. Wir sind da zum Segnen. Aber nicht schnell, sondern vorher prüfen, ob wir in Ordnung sind. Und um was es handelt? Die Hände lege niemand schnell auf, sagt Paulus. Und da habe ich dann gemerkt, nachdem ich zum zweiten Mal meine Hand auf seinen Arm gelegt hatte, um ihn in die Augen zu schauen, da gab er mir einen Stoß, dass ich bald umfiel, fort war er. Habe nicht mehr getroffen, habe ihm nachzueilen versucht. Er war fort, war verschwunden. Weiß nicht mehr wo, im Abteil vielleicht, weiß es nicht. So, Geschichte ist aus. Ist das eine Geschichte mit Hoffnung, mit Zukunft? Ich habe zweimal den Namen Jesus genannt, habe ihm zweimal gesagt, der Herr Jesus hat Sie lieb, der Herr Jesus kann Ihnen helfen. Sagen Sie mir, was Sie bedeutet. Zweimal. Und er hat mich zurückgestoßen und ich habe gesagt, so Herr, ich danke dir, dein Wort kommt nicht mehr zurück. Und der Name Jesu im Glauben genannt wird, in der Liebe, da geschieht etwas. Ob der andere es weisen will oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und auch dieser Augenblick, diesen Augenblick werde ich wiederfinden in der Ewigkeit. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Auch dieses Wort, Jesus hat sie lieb, kommt nicht leer zurück. Kein Wort, das du im Glauben sagst, kein Wort, richtet aus, wozu Gott es gesandt hat. Das müssen wir wissen. Also, ich kehre wieder zurück zu unserem Punkt 3. Der Noachit Noah war zugrunde gegangen, war verflucht und der noachitische Segen war scheinbar erloschen, so wie auch das erste Bündnis mit Adam scheinbar erloschen war. Der Adam kommt auch noch dran. Alle kommen dran. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auch deine Kinder und Enkel und deine Eltern und Vorfahren. Auch dein Großvater, der im Zuchthaus war. Auch deine Großmutter, die eine Zauberin und Hexe war. Ich weiß, was ich sage. Ich spreche aus Erlebnis. Von mir stehen eben bestimmte Personen. Von meinem geistigen Glauben. Gottes Liebe ist so groß, so umfassend, so wunderbar. Keiner kann ihr entfliehen. Keiner. Das Geheimnis besteht nur darin, dass wir gleich den vollen Sieg nehmen, ergreifen, festhalten, uns in ihm bergen sollten. Da blicken wir von viel seelischen, geistigen, körperlichen Leiden und Krankheiten und Elend, Selbstmordgedanken und Verzweiflungen bewahren, wenn du jetzt dich völlig in Jesus bergen wolltest. Aber viele machen es wie dieser Mann. Ich bin Kommunist, alles Schwindel, weg, ich will nichts wissen. Ja, machen es viele. Der wird kommen. Das Wort ist nicht umsonst gewesen, dass er hörte, dass Jesus ihn liebt. Nun, mit Abraham begann Gott ein Neues. Jetzt frage ich euch, Sie hat mir vorhin so schön geantwortet, bei meiner zweiten Frage, beim zweiten Bündnis, das Symbol Noahs war der Regenbogen. Was war das Kennzeichen bei Abraham? Was war da das Symbol? Wer weiß es? Jawohl, die Beschneidung. Also hier, ein Hochschriftgelehrter, ja. Die Beschneidung. Die Beschneidung ist das Abtun des Fleisches. Die Beschneidung ist ein Symbol, ist ein Bild vom Abtun des Fleisches. Das wird abgetan, verschwindet, weicht. Die Beschneidung. Und wir lesen davon in 1. Mose 17, 24. Diese Sachen erscheinen vielleicht manchen ein bisschen trocken. Das macht nichts. Aber der Glaube, der durch die Schrift den ganzen Reichtum Gottes sieht, der weiß, was das bedeutet. Ich werde euch nachher eine Frage stellen, die werden wir alle falsch beantworten. Aber zunächst will ich mal diese Stelle lesen, bei der Beschneidung 1. Mose 17, 24, da heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleische seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und er nahm Ismael, seinen Sohn, seine Hausgeborenen und alle erkauften für Geld und alles Männliche und beschnitt das Fleisch der Vorhaut an demselbigen Tage, da Gott mit ihm geredet hatte. Hat nicht lange gewartet, am gleichen Tage, die Beschneidung. Auch heute noch sind die Juden, die echten, die treuen Juden, beschnitten. Andere tun das nicht. Ich könnte euch jetzt wunderbare Dinge über die Beschneidung erzählen. Ich will das nicht. Das ist ein bisschen peinlich, besonders wenn Kinder da sind. Aber ich will euch nur eine Tatsache sagen. In Amerika lassen sich jetzt viele Männer aus den Heiden, aus den Nationen, nicht aus Israel, beschneiden, weil sie dann bewahrt werden vor vielen Geschlechtskrankheiten und so weiter. Ich habe mit großem Staunen das gelesen, ein paar Mal schon. Was das bedeutet, möchte ich nicht sagen. Bisschen peinlich, diese Sache. Aber die Beschneidung ist das Kennzeichen für Abraham. Und jetzt stelle ich die Frage, sind auch wir beschnitten? Ihr werdet sagen, ja, die Frauen mal, vor allen Dingen nicht. Vielleicht unter den Männern. Also wer von den Männern ist beschnitten? Ist einer da aus Israel? Nein, keiner. So, ihr seid alle beschnitten. Was? Ja, ich lese es euch vor, schwarz auf weiß. Wir glauben nicht an unsere Erfahrung, wir glauben dem Wort Gottes. Ich lese euch vor, was Kolosser 2, Vers 11 geschrieben steht. Wir sind alle beschnitten. Und dann sage ich euch ein unglaubliches Geheimnis. Kolosser 2, 11. Auch ihr seid beschnitten worden. Schreibt er den Kolossern. Das waren Heiden, Nationen, nicht Israeliten. Nicht Juden. Auch ihr seid beschnitten worden. Mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung. Die ist nicht durch die Hand geschehen. Aha, das muss auf der höheren Ebene durch den Heiligen Geist gewesen sein. Mit einer nicht mit Händen beschnittenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe und so weiter. Als Christus beschnitten wurde, der Herr Jesus am achten Tag, das Jesuskindlein, als der beschnitten wurde, da waren alle Samen der Menschheit in ihm. Aus Gott seid ihr, schrieb Paulus an die Korinther, in Christo Jesu. Hat Gott, hat als sein Sohn Fleisch wurde, geboren wurde, hat er alle Samen der Menschheit in seinen Sohn hineingegossen. Die waren dann in ihm. Und als er nun beschnitten wurde, wurden dadurch wir, deren Samen in ihm waren, auch beschnitten. Steht so etwas noch mehr in der Bibel? Im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief lesen wir, dass der, ich schlage es gerade mal auf und lese euch vor, Hebräer 7, sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden, denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Wo war der Levi? In der Lände des Vaters, seines Vaters Abraham. Und als der Abraham den Zehnten gab, hat dadurch auch der Levi, der in ihm war, den Zehnten gegeben. Das kann ich nicht verstehen. Doch, das könnt ihr verstehen. Wenn eine Frau, die im dritten oder vierten Monat ist, ein werdendes Kindlein unter dem Herzen trägt, wenn die angefahren wird vom Wagen, von einem Auto und blutüberströmt weggetragen wird, wer ist da gefährdet? Die Frau oder das werdende Kindlein?
Beide.
Beide, ja, Liesel, beide. Beide sind gefährdet. Wenn nun die Frau mit dem Leben davon kommt, dass es nur Fleischwunden waren, angenommen, und sie ist geheilt bald, wer ist dann gerettet, die Frau oder auch das werdende Kindlein?
Beide.
Wenn die Frau aber stirbt, wer ist dann auch gestorben? Das werdende Kindlein. Das kann man nicht herausholen mit einem Kaiserschnitt und kann das dann künstlich erziehen. Kann man nicht. Wenn es bis jetzt noch nicht. Und wir brauchen auch nicht so werden. Dieses Geheimnis, in Christo zu sein, ist wunderbar. Der abrahamitische Beschneidung. Viertens, welches ist das Symbol mit Mose? Das Bundessymbol. Gott hat ja mit Mose wieder einen Bund geschlossen, weil ganz Israel versagte. Dann hat er immer wieder einen rausgeholt und hat mit dem neu angefangen. Oh Gott, das ist ja unendlich geduldig. Ja, welches ist das Symbol für Moses? Wer weiß es? Ja, die Wolke. Die Wolke und die Feuersäule, die Schechina. Das ist das Symbol für den mosaischen Bund. Ich lese es euch vor. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 19 bis 30, 1. Korinther 10, 1 und 2, 1. Könige 8, 10 und 11, 2. Könige 33 und so weiter und so weiter. Ihr könnt es zu Hause nachlesen. Ich sage euch, diese Schechina, wenn die sich erhob, da musste Israel aufbrechen, seine Stiftshütte abbrechen und zusammenlegen. Und wenn dann die Schechina sich bewegte, die bei Nacht eine Feuersäule war und bei Tag eine helle Wolke, heller als die Sonne, dann ist Israel genau durch dieses Bundeszeichen geleitet worden. Davon redet auch das Neue Testament. Ich habe die Stelle euch genannt. 1. Korinther 10, 1 und 2. Das ist das mosaische Bundessymbol. Ich gehe weiter. Fünftens. Nun hat Gott unter dem ganzen Volk einen Stamm herausgenommen für sich. Und er hat gesagt, der gehört mir. Der braucht nicht zu arbeiten. Der bekommt aber auch kein Land und kein Vieh. Der gehört mir. Welcher Stamm war das? Jawohl, das war der Stamm Levi. Das war der Stamm Levi. Und welches war das Zeichen für den Stamm Levi, für deinen Bund. Das war der Kopfschmuck. Der Kopfschmuck. Dazu gehörte das Stirnband aus Gold, auf dem geschrieben stand: Heilig dem Herrn. Und dann sein Turban, sein Kopfschmuck. Der Kopfschmuck war das Bundessymbol für Levi. Levi war nun ein Priesterstamm. Auch wir dürfen, wir, königlich über die Sünde herrschen und priesterlich den anderen dienen. Obwohl wir keine Könige sind und keine Priester, dürfen wir königlich über die Sünde herrschen. Nicht über Millionen und nicht über viele Menschen herrschen wir nicht. Aber über die Sünde dürfen wir herrschen. Das können die Führer der Nationen nicht, die großen Herrschaften. Die sind dem Mammonstilz, der Eitelkeit, dem Nikotin, dem Alkohol, dem Sexus unterworfen. Aber wir dürfen königlich über die Sünde herrschen. Das steht geschrieben im Römerbrief. Meine Freunde, das levitische Bündnis war der Tagschiff durch den Kopfschmuck und andere Stücke hat jedes Kind Gottes auch. Wir haben ein Kleid bekommen, das Kleid der Gerechtigkeit. Wir haben die Schuhe der Freiheit. Wir haben den Gürtel der Wahrheit. Aber wir dürfen priesterliche Dienste tun, priesterlich dienen am Evangelium. Bitte, wo steht's? Ich sag's euch. Römer 15, 16. Römer 15, 16. Ich lese. Da heißt es: Diener Christi Jesu zu sein, für die Nationen priesterlich dienen am Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm geheiligt durch den Heiligen Geist, schreibt er den Römern. Und die Römer, das waren Gemeinden, unter denen waren, das waren gemischte Gemeinden, da waren Leute aus den Heiden und waren die Leute aus den 10 Stämmen. Und Leute aus Juda, aus den 2 Stämmen. Da waren also Juden, Israeliten und Heiden. War gemischt. So wird einmal am Ende der Leib Christi bestehen aus dem Haupte, das ist der Herr Jesus, einer Hälfte, der gilt das Wort seit männlich und seit stark. Das ist die Gemeinde aus den Heiden. Das sind wir, soweit wir nicht Israeliten sind. Und die andere Hälfte entspricht der Hälfte, die von Gott aus dem männlich-weiblichen Adam herausgenommen wurde und die Eva aus ihm gemacht wurde. Und die Eva, die war nicht männlich, sondern die war... Ach, wie schwer. Das wissen ja 12-jährige, 8-jährige Kinder. Die war weiblich. Und so wie der weibliche Teil des Vollmenschen herausgenommen wurde und die Chava oder Eva geschaffen wurde, so muss, weil alles Getrennte, hört gut zu, was ich euch sage, habt ihr doch noch nicht gehört, weil alles Getrennte wieder sich vereinigen muss, vereinigt wird, weil alles Verlorene wieder gefunden wird, weil alles Geteilte wieder hergestellt wird, so muss auch der Israel, ganz Israel, wieder zurückkehren. Und wenn nun die Gemeinde entrückt ist, dann gibt es Entrückungen aus Israel. Der männliche Sohn aus Israel. Juden, Israeliten, die werden dann entrückt, auch andere Gruppen. Und die werden dann einverleibt wieder. Und so ist der Leib Christi, besteht aus dem männlichen Teil, aus der Gemeinde und dem weiblichen Teil aus Israel, aus einem Anbruch aus Israel. Denn dann werden auch noch Brautjungfrauen und da gibt es noch viele andere wunderbare Gruppen von Erretten. Und so besteht der Christus Gottes erstens aus dem Haupt, Jesus Christus, zweitens aus dem Körper oder Leib. Da ist einer, da ist weder Mann noch Weib, da ist weder Nationen noch Israel, da ist oder Skythen und Barbaren und so weiter, da ist einer, das ist der Christus, die Gemeinde aus dem Heil, das Errettete, ein Anbruch aus dem erretteten Israel, das sind die beiden beisammen. Und wer das einmal kapiert hat, es sind leider sehr wenige, aber wer es kapiert hat, dem ist das ganze Problem, der ganze Streit und Kampf Israel, sind wir alle Israeliten und, so, und all diese Fragen, die sind alle gelöst, wenn man diese Schau in einem größeren Bogen hineinstellt. Bitte nehmt das mit und denkt darüber nach. Ich bitte euch herzlich, lehnt es jetzt nicht ab, was ich gesagt habe. Ich bitte euch aber auch, nehmt das jetzt nicht an und sagt dann, oh, der Buddha Heller hat gesagt. Buddha Heller hat gar nichts zu sagen. Das Wort Gottes hat gesagt. Das Wort Gottes hat gesagt. Denn Gott führt alles in die Einheit. Er ist weder Mann noch Weib, sondern einer. Weil der mal einer war. Gott ist ja auch männlich-weiblich. Wir sind ja von Gott gezeugt. Wir sind ja aus Gott geboren. Also ist unser Vater und unsere Mutter. Und Jesus hat einen goldenen Gürtel um seine Mastheus. Das sind die Brustwarzen des weiblichen Busens. Also hat er einen weiblichen Busen wie eine Frau. Und der Paulus war ja auch männlich-weiblich. Der sagt ja, ich habe euch gezeugt für das Evangelium. Und meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen leide. Ihr Männer, habt ihr schon Geburtswehen gelitten? Noch keiner von uns. Dazu haben wir gar nicht die Fähigkeit, die Frauen haben. Die Frauen haben Fähigkeiten, wunderbar zu lieben, zu leiden, zu schweigen, zu segnen, Geburtswehen zu leiden, Kinder aufzuziehen unter unsäglichen Mühen, die wir Männer nicht haben. Und es ist ein Unrecht, wenn man über die Frauen auf den Kopf haut und sagt, Frauen, oft sei nur eine Frau. Mund halten, Vermeinte, Mund halten. Das ist ein großes Unrecht. Die Schrift redet anders. Die Schrift redet anders. Aber ich will jetzt nicht die Stelle zusammentragen, könnt ihr ja machen, aus der Schrift, wo von Frauen die Rede ist, die Helden, Heldinnen waren, größer als die Männer. Nicht alle natürlich. Die Frau ist nicht immer die bessere Hälfte. Manchmal ist auch die bessere Hälfte. Zum Beispiel die Frau Lot war die bessere Hälfte. Es gibt auch heute bessere Hälften. Und gibt bessere Hälften, ja. Es gibt auch gleich gute Hälften, ja. Ist auch. Ja. So, ich will zum Ende kommen. Es ist gleich 6 Uhr. Der Levitische Bund. Auch wir dienen priesterlich. 1. Petri 2,9, Römer 15, 16. Und der Kopfschmuck ist das Zeichen, dass man die Ungerechtigkeit anderer erträgt und trägt. Dass man die Ungerechtigkeit anderer erträgt und trägt, ist der Kopfschmuck das Symbol. Und deshalb verlangt das Gott auch von uns, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, Kolosser 2, 12 und 13, habt angezogen, das und das und das und das, das sind die Kleidungsstücke, das ist das levitische Bündnis. Und jetzt kommt sechstens, welches ist das Bündnissymbol für David? Mit David hat Gott den davidischen Bund gemacht, wieder einen neuen Bund. Den davidischen Bund, ich werde mit dir ein Bündnis machen. Und welches ist das Symbol? Wer weiß es? Der Schlüssel ist das davidische Symbol für sein Bund. Ich lese es euch vor. Jesaja 22, 22. Das ist euch neu und deshalb will ich ein paar Bibelstellen geben. Jesaja 22, 22. Ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schultern legen. Auf wessen Schultern? Christus, ja. Und er wird öffnen und niemand wird schließen. Und er wird schließen und niemand öffnen. Christus ist ja, aber alle diese Bündnisse, die sind ja in Christus voll erfüllt. Wunderbare Weise. Aber ich will euch noch ein paar Stellen nennen. Noch zwei Stellen aus der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 18 bitte. 1,18 Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jetzt ist Jesus Christus der alleinige Schlüsselverwalter für Tod und Leben, die ursprünglich nur David hatte, den Schlüssel Davids. Vorher war David der, der Aufschluss und Zufluss. Und deshalb hat er auch ein großes Reich gehabt und viele haben sich unterworfen. Aber noch 3,2 lese ich aus der Offenbarung, aus dem Sendschreiben von Sardes: Sei wachsam und stärke das Übrige. Nein, das muss 3,7 sein, jawohl, entschuldigt, den 7. Vers. Die sagt der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der Heilige und Wahrhaftige, das ist unser Herr. Und er hat den Schlüssel Davids, denn David hat auch seinen Schlüssel wieder abgeliefert an Christus. Denn in Christus gehen alle Verheißungen, alle Symbole und alle Bündnisse in Erfüllung. Der da öffnet und niemand wird schließen, der da schließt und niemand wird öffnen. Der Heilige, der Herr hat den Schlüssel Davids. Also ist der Schlüssel das Symbol für David, für den davidischen Bund. Jetzt kommt der 7. und letzte Punkt. Das ist der Schütze. Ich nehme nur wenige Minuten Zeit, obgleich ich lieber eine ganze Stunde Zeit dazu nehmen würde. Der letzte Bund ist der Bund, den Gott macht mit seinem Sohn, oder durch seinen Sohn mit seiner ganzen Schöpfung. Und welches sind die Symbole dieses Christusbundes? Jetzt überlegt erst, sagt nicht das Kreuz oder sagt nicht irgendetwas, was man so gewöhnlich predigt, was aber nicht stimmt, sondern ich sage es euch gleich, das Symbol für Jesus Christus ist Brot und Wein. Das Brot der Kraft und des Lebens und der Wein der Freude und Gotteswohnung. Das sind die beiden Symbole dargestellt im Abendmahl. Und wie weit das geht, wie weit das geht, das wissen wenige. Ich sage es euch. Es ist für mich persönlich, wenn ich mal in Depressionen komme, wenn ich viele Dienste habe, habe mit Leuten mich abgegeben, habe viel Schuld und Sünde gehört und das lasse ich manches auf mich legen, dann ist dieses Wort, wenn mir alles verbaut scheint, ein Durchbruch in ungeahnte Seligkeiten. Das sage ich euch jetzt. Was Brot und Wein bedeuten. Die Leute, die Abendmahl feiern, das sind ja manche, die feiern, manche, die feiern alle Jahr einmal am Karfreitag und manche, die feiern alle Monat oder alle Vierteljahr, andere alle Monat und andere alle Sonntag, da wissen zum Beispiel, und die Organisationen alle Monat oder alle Vierteljahr. Aber es gibt auch Gläubige, die machen es wie die Urgemeinde, die feiern Abendmahl jeden Tag. Abends, da wurde der letzte Kelch, das letzte Brot wurde gesegnet und gebrochen und der letzte Kelch wurde gesegnet und rundgegeben in der Hausgemeinde. Damals gab es ja nur Hausgemeinden. Da waren die Kinder dabei und die Verwandten dabei und die Knechte und Mächte dabei und alle Gläubigen durften am Abendmahl teilnehmen. Und wer nicht gläubig war, Der durfte nicht teilnehmen. Der hat das Brot und den Wein an sich vorübergehen lassen. Es gibt heute noch Greise und Brüder, die lassen nur solche am Abendmahl teilnehmen, die sich melden, persönlich, die, wenn sie was zu beichten haben, was noch nicht in Ordnung gebracht ist, wenn man in einer geheimen Sünde lebt, die man nicht loslassen kann oder nicht loslassen will, erst wenn das herausgegeben ist, dann kann man am Abendmahl teilnehmen, sonst nicht. Gibt es heute noch Greise? Die sind echt. Die sind echt. Die halten durch. Ich will euch von den 7 Bedeutungen von Brot und Wein, die 7., die höchste, die letzte, die wunderbarste sagen, weil sie mir immer wieder zu einem unaussprechlichen Trost wird. Wer nicht unbedingt gehen muss, es sind 2-mal Leute gegangen, weil ihnen entweder die Verkündigung nicht zusagte oder weil sie in falschen Saal geraten waren oder sonst ein Grund. Ich weiß nicht. Aber wer nicht unbedingt fort muss, bleibt noch 3-4 Minuten da, länger nicht. Dann bin ich am Ende. Ich will euch das noch sagen. Das Abendmahl ist Kraft und Freude, Brot und Wein, ist ein Erinnerungsmahl an das letzte Abendmahl, das Jesus feierte, ist ein Hoffnungsmahl, denn es wird gefeiert, bis dass er kommt, ist ein kosmisches Mahl, es geht an den Kosmos, an die Welten, an die Kosmokraturen, an die Lichts- und Finsternisgeister. Es ist ein Bewahrungsmahl, es ist ein Auferstehungsmahl und jetzt kommt 7. und letzte. Es ist ein Sendungsmahl, denn es steht geschrieben, ich sage es euch jetzt und nachher lese ich es euch vor. Wer mich isst, sagt Jesus, ihr könnt es nachlesen in eurer Bibel, nicht wer ein Stückchen Brot isst und ein Stückchen Wein trinkt. Wer mich isst, den werde ich senden oder aussenden, so wie mein Vater mich gesendet hat. Mit denselben Vollmachten, mit denselben Fähigkeiten, mit denselben Gottesenergien, mit demselben unendlichen Reichtum von Kraft und Macht und Herrlichkeit werden die ausgesandt werden vom Sohn, wie der Vater ihn gesandt hat, wer ihn ist, wer ihn mit Bewusstsein aufnimmt in sein Herz. So, das lese ich euch noch vor und bin am Ende. Johannes 6, Vers 57. Johannes 6, 57. Aber ich lese nicht den ganzen Vers. Ich lese aus diesem Vers nur die Worte, die das genau wörtlich sagen. Für viele Leute, die glauben das nicht. Sagen, Bruder Heller geht zu weit. So groß ist das Abendmahl nicht. Das waren die nicht böse. Aber sie sehen das nicht. Schänden mich auch nicht. Die sagen das nicht mir ins Gesicht, sagen sie hinter meinem Rücken. Macht aber nichts. Macht nichts. Ich segne und liebe sie alle. Auch die mich ablehnen. Ich segne ich doch. Ich habe eine Liste, nicht sehr groß. Ja, wo die mich ablehnen. Das ist nichts. Und von mir warnen. Für die bete ich besonders mit großer Freude. So, ich wiederhole und schließe damit. Ich sende euch, sage euch jetzt dieses Wort, dass das Abendmahl ein Sendungsmahl ist. Und da heißt es in 6, Johannes 6, Vers 57. Gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und jetzt überspringe ich das nächste und ich lebe des Vaters wegen. So auch, wer mich isst. Wer mich isst. So, der auch. Der wird auch gesandt. Wer mich isst. Wie im Abendmahl sagt Herr Jesus, ich nehme dich jetzt auf, der du alles für mich vollbracht hast, der du vor Grundlegung der Welt alles wusstest, der du das Ende längst zuvor ersehen hast, der du am Kreuz alles vollbracht hast, Heil und Heilung für Leib, Seele und Geist. Herr, ich nehme dich jetzt auf und glaube an dich. und berge mich in dir. Wer mich ist, denn werde ich senden, wie mein Vater mich gesandt hat. Christus Symbol ist Brot und Wein. Was sollen wir dazu sagen? Ich hoffe, dass euch dieser Samstagnachmittag nicht reut, dass ihr diese Botschaft gehört habt von den Gottessymbolen, um mal in einem weiteren Bogen den Plan Gottes mit seiner Schöpfung zu sehen und von Herzen ergriffen zu werden, dass eure Augen strahlend und leuchtend werden. Wer diese Vollendungsbotschaft fasst, der bleibt kein Finsterling, der hat eine Ecke starrt und der bleibt da nicht. Dem leuchten die Augen, dem strahlt die Stirne und dessen Leibe fließen Ströme lebendigen Wassers. Und da kommen auch dauernd Leute zum Glauben. Die lieben Freunde, wie reich sind wir in Christo Jesu. Lasst uns diesen Reichtum sehen und Glauben nehmen und lasst uns ihn, den Herrn Jesus, im Brot und Wein essen. Und dann haben wir die Gewissheit, er wird uns senden, wie der Vater ihn gesandt hat. Wie herrlich und wunderbar. Wir beten. O Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort so wunderbare Dinge enthält, die uns in alle Wahrheit einführen, die uns zu strahlenden Menschen machen, dass wir nicht mehr Zisternenmenschen sind, die mühsam von dem leben müssen, was sie da und dort aus klaren oder unklaren Quellen aufnehmen, sondern dass wir Quellenmenschen werden, denn du willst in uns eine Quelle werden, die ins ewige Leben fließt. Lass uns dich kennen und lieben. Lass uns dir treu bleiben. Fülle uns mit dem Reichtum deiner Gnade überfließend. Tu mehr, als wir bitten. Tu Größeres, als wir verstehen. Nach deiner Zusage, nach deiner Verheißung. Du hast uns unaussprechlich lieb. Und selbst die Verworfensten, Verkommensten und die Feinde und auch der Mann, den ich da vor 14 Tagen in D-Zug traf, auch den wirst du bewahrt haben vor seinem Mord oder Selbstmord. Ach Herr, du bist wunderbar und wirkst herrlich. Wir beten dich an. Wir vertrauen auf dich. Du tust unendlich Größeres, als wir jetzt zu verstehen imstande sind. Segne uns auch morgen früh in der Enhuber Straße und morgen Nachmittag. Ach Herr, führe noch einmal Menschen herzu und lass uns diese große Botschaft von dir, dem Soter, von dir, dem völligen Zurechtbringer, dem herrlichen, strahlenden, vollkommenen Gottesgefäß fassen, dass unser Leben voll wird von dir und leer wird von allem anderen. Und unser Herz, unsere Augen und Stirnen strahlen und leuchten für dich. Und wir fruchtbar werden für dich. Und wir Menschen sind, die mit Freuden sich ausstrecken nach dir und rufen, Herr Jesu, komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. Maranatha. Halleluja. Amen.